Hallo, ich freue mich, dass du dich dafür interessierst, Gelassenheit in dein Leben zu bringen. Und ich möchte dir jetzt in der nächsten halben, dreiviertel Stunde mein Buch zum Thema Gelassenheit steckt an, entspannt durch den Familienalltag vorstellen. Ja, wie komme ich überhaupt dazu, so ein Buch zu schreiben über ein Thema wie Gelassenheit, ein so großes Thema, ja, ein so oft schwer zu erreichendes Thema? Ja, einerseits bin ich psychosoziale Beraterin und leite seit über 10 Jahren das Institut für Klang- und Entspannungspädagogik. Andererseits arbeite ich mit Familien, mit Eltern, mit Kindern. Und gerade in diesem Bereich wird das Thema Gelassenheit, gelassen durch den Alltag zu gehen, zu einem immer größeren Thema. Andererseits bin ich Mutter von 3 Kindern und das könnt ihr sicher nachvollziehen. Mit 3 Kindern geht der Stoff zum Nicht-Gelassen-Sein so gut wie nie aus. Das heißt, ich werde natürlich selbst auch immer wieder gefordert und das bringe ich auch in dieses Buch ein, wie so der Familienalltag bei mir aussieht. Noch ein Punkt kommt dazu, warum ich mich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt habe. Und zwar habe ich vor vielen Jahren, also vor rund 20 Jahren, in einem Kinderhaus gearbeitet. Es war einer der ersten Krippen Österreichs. Das heißt, wir haben mit Kindern von 1 Jahr bis zum Hortbereich, also bis 13 Jahren gearbeitet. Und ich habe vor allem mit den Jüngsten so viel erlebt und habe damals schon beschlossen, so möchte ich es eigentlich nicht machen. Ich möchte gelassener durch den Alltag gehen und habe mich damals schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Gut, wenn es jetzt ums Thema Gelassenheit geht, dann müssen wir prinzipiell einmal unterscheiden zwischen der inneren und der äußeren Gelassenheit. Zu dem Thema äußere Gelassenheit gehören alle Dinge, die wir uns im Außen richten können, damit wir selbst entspannter durchs Leben gehen können. Das wäre zum Beispiel ein wichtiger Punkt, auch im Buch angesprochen, das Netzwerk oder das Bindungsdorf, das wir uns aufbauen müssen, damit es uns gut geht als Mutter, als Vater in der Familie. Denn es war niemals vorgesehen von der Natur aus, dass eine Mutter, eine alleinerziehende Mutter oder ein Elternpaar ganz alleine ihr Kind in einer Drei-Zimmer-Wohnung aufziehen. Wir haben immer in anderen Formen zusammengelebt, immer in Form von Stämmen, von Gruppen, altersgemischter ja, Betreuung von Kindern auch. Es waren Tanten da, Onkeln, Großmütter, es waren ältere Nichten und Neffen da, ja. Also so alleine, wie wir jetzt unsere Kinder aufziehen, hat es das in unserer Menschheitsgeschichte so gut wie noch nie gegeben. Das heißt, das gehört zur äußeren Gelassenheit und darauf gehe ich auch auf gewisse Punkte im Buch ein. Aber manche warten, bis im Außen alles passt, um dann endlich gelassen zu sein. Ja, wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann würde ich dir nicht empfehlen, dieses Buch zu kaufen oder zu lesen, denn meiner Meinung nach warten wir dann ewig. Ja, es wird nie im Außen alles so schön gerichtet sein, bis alles dann perfekt passt, dass wir dann endlich in unsere innere Gelassenheit, in unsere innere Entspanntheit finden. Ja, das werden wir nicht vorfinden, schon gar nicht, wenn wir in einer Familie wohnen, in der immer wieder unvorhergesehene Dinge passieren und einfach ja nicht alles planbar ist und nicht alles perfekt im Außen sein wird. Deshalb wollen wir uns vor allem dann später auch jetzt in diesem Vortrag mit der inneren Gelassenheit auseinandersetzen, so wie ich das auch im Buch mache. Aber manche Dinge sind im Außen tatsächlich nicht zu ändern. Ja, wie zum Beispiel der Konstitutionstyp, den du hast. Bist du eher jemand, der sehr langsam durchs Leben geht oder hast du eher ein höheres Lebenstempo? Das sind mitgebrachte Dinge von unseren Eltern aus der Schwangerschaft, die wir oft nur schwer ändern können in unserem Leben. Das heißt, manche Dinge sind vorgegeben und wenn wir uns darüber bewusst werden, dass manche Dinge vorgegeben sind, dann ist es auch leichter, mit ihnen umzugehen. So wie zum Beispiel mit den Eulen und den Lerchen. Und dazu machen wir jetzt gleich mal einen kleinen Ausflug in die Biologie. Ich frage dich, gehörst du eher zu den Eulen oder zu den Lerchen? Ja, dazu muss ich natürlich einmal erklären, was das überhaupt ist. Also eine Eule gehört zu denen, also ein Mensch, der eine Eule ist, geht am Abend sehr spät schlafen. Das heißt, er bekommt am Abend nochmal einen richtigen Energieschub und wird erst oft um 9, 10 Uhr so richtig aktiv. Dafür kommt er natürlich in der Früh nicht aus den Federn, ja? Das machen die Eulenmenschen nicht absichtlich, sondern sie haben einfach einen anderen Biorhythmus als zum Beispiel die Lerchen. Die Lerchen gehen früh schlafen, ja, da gehöre ich zum Beispiel dazu. Wenn ich bis 10 Uhr am Abend auf bin oder aufbleiben kann, dann bin ich schon sehr froh. Länger schaffe ich es prinzipiell nicht. Also das heißt, ich gehört zu diesen Eulen, die einfach gerne früh schlafen gehen. Wenn es noch früher ist, dann ist das auch okay für mich. Aber dafür kommen die Lerchentypen einfach sehr früh aus dem Bett heraus auch. Ja, die sind dann um 6, 7 oder oft noch früher einfach ganz munter und hüpfen aus dem Bett. Das kann sich eine Eule nicht vorstellen. Jetzt kannst du mal nachspüren, zu welchem Typus du eher gehörst. Gehörst du eher zu den Eulen oder zu den Lerchen? Wir wissen, dass viele Menschen, vor allem die Eulen, in unserer Gesellschaft gegen ihren Biorhythmus leben. Ja, und das ist nicht gut, wenn man ständig gegen den eigenen Biorhythmus lebt. Und das fängt oft schon bei sehr kleinen Kindern an, bei ein-, Zweijährigen, die eigentlich das Bedürfnis hätten, bis 8 oder 9 zu schlafen und die jeden Morgen um 5, 6, 6 aus dem Bett geholt werden, weil sie zum Beispiel eine Institution besuchen müssen. Ja, da fängt das schon sehr früh an, dass sie gegen ihren Biorhythmus leben. Albert Einstein zum Beispiel ist selten vor 10 Uhr in seinem Institut erschienen. Angeblich hat er dann um 13 Uhr auch schon seine erste Pause, seine erste Teepause eingelegt und hat es zum Nobelpreisträger geschafft. Ja, und manchmal frage ich mich auch, wünschen wir uns nicht mehr Nobelpreisträger oder mehr Menschen oder Genies, wie es Albert Einstein ist, dann müssten wir wahrscheinlich auch den Biorhythmus des Menschen besser berücksichtigen. Wir sind, da muss man auch mal drüber nachdenken, ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken drüber gemacht hast, dass wir die einzigen Säugetiere sind, die ihre Kinder in der Früh aufwecken. Ja, wir gehören zu den einzigen Säugetieren, die ihre Kinder in der Früh aufwecken. Und jetzt kommt leider noch was Schlimmes für alle Eltern, die schon Kinder haben, die in die Pubertät bald kommen oder schon sind. Das Schlimme ist nämlich, dass alle Jugendlichen, also fast alle Jugendlichen ab 12 Jahren zu Eulen mutieren. Und wer pubertierende Kinder zu Hause hat, der kann jetzt, denke ich, tatsächlich ein Lied darüber singen, ja? Denn meine Tochter zum Beispiel gehört auch zu den Eulenkindern und für sie befindet sich um 7 Uhr in der Früh, wenn der Wecker läutet, in der absoluten Tiefschlafphase. Und ich weiß nicht, ob du hyperventilierende Wecker kennst. Also ich habe auf jeden Fall jeden Tag so einen Wecker in der Früh zu Hause, der hyperventiliert, der explodiert. Das ganze Haus ist munter. Alle Familienmitglieder wurden schon geweckt von dem Wecker. Meine Tochter jedoch befindet sich in der Tiefschlafphase. Also ihr Biorhythmus wäre ein anderer und sie könnte sich einfach noch leichter tun, wenn sie erst um 8 zum Beispiel aufstehen müsste. Das heißt, viele, viele Kinder, nicht nur meine Tochter, sondern viele, viele andere, befinden sich in einer Art Dauer-Jetlag. Ja, also das heißt, sie bauen chronische Müdigkeit über die Wochen auf, wenn sie zu wenig Schlaf bekommen oder wenn sie jedes Mal zu früh geweckt werden. Das heißt, sie befinden sich in einer Art Dauer-Jetlag. Was können wir jetzt tun? Ja, ich halte ja diesen Vortrag auch deshalb, weil ich dir Tipps mitgeben möchte, was du jetzt umsetzen könntest. Also zum Thema Biorhythmus ist es sehr, sehr schwierig, wirklich sinnvolle Tipps zu geben. Aber was ich dir auf jeden Fall empfehlen möchte, wenn du so ein Eulenkind zu Hause hast oder wenn du selbst zu den Eulen gehörst, dann schau einfach, dass du Schlaf nachholen kannst, so oft es geht oder dein Kind. Ja? Zum Beispiel am Wochenende. Wenn schon unter der Woche immer aufgestanden werden muss, dann schau einfach, dass du unter der Woche, am Wochenende oder eben dein Kind am Wochenende zumindest ausschlafen kannst. Toll wäre es natürlich auch, wenn man unter der Woche nicht zu spät ins Bett geht. Ja, ich weiß, das ist jetzt ganz ein Ratschlag wie ein Schlag ins Gesicht. Das geht für euren Menschen natürlich schwer, aber dennoch vielleicht sich doch so ein bisschen umpolen, dass man zumindest nicht erst um 2 Uhr in der Früh ins Bett geht, sondern schon um 11 oder 12, dass es einfach dann am nächsten Tag nicht zu schwierig wird. Und meiner Meinung nach ist es so, dass allein das Wissen und das Verständnis darüber, dass es Eulenmenschen gibt, dass die einfach einen anderen Biorhythmus haben, allein dieses Wissen hilft uns schon, leichter damit umzugehen. Ja, ich erinnere mich dann immer wieder, wenn ich meine Tochter in der Früh aus dem Bett hole, okay, sie ist ein Eulentyp, sie braucht einfach mehr Zeit, um wach zu werden, um ins Alltagsbewusstsein zu kommen. Außerdem gibt es auch Hoffnung für alle, die jetzt das hören. Es gibt natürlich viele und zahlreiche Studien dazu. In den skandinavischen Ländern zum Beispiel ist es ganz normal, dass die Schule erst später beginnt und auch die Arbeit. Und auch bei uns gibt es anscheinend Hoffnung. Ich habe vor ein paar Wochen einen Artikel in der Zeitung gelesen, dass es Langschläferklassen gibt. Ja, eine Langschläferklasse befindet sich in Sinabelkirchen. Meine Tochter hat schon gemeint, wir ziehen jetzt alle nach Sinabelkirchen. Ich bin nicht so begeistert davon. Aber vielleicht, wenn dann alle drei Kinder in der Pubertät sind, vielleicht überlege ich es mir dann doch, nach Sinabelkirchen zu ziehen. Gut. Jetzt haben wir gehört, einige Dinge sind einfach nicht zu ändern und einige äußere Begebenheiten sind einfach mal so, wie sie sind. Deshalb wollen wir uns jetzt langsam mit dieser inneren Gelassenheit auseinandersetzen, denn da haben wir Einfluss. Ja? Für die innere Gelassenheit übernehmen wir selbst unsere Verantwortung. Da können wir nicht sagen, so die anderen sind schuld oder im Außen passt noch nicht etwas, damit ich jetzt wirklich entspannt sein kann. An dieser inneren Gelassenheit können wir jeden Tag immer wieder aufs Neue arbeiten. Es wird auch nicht etwas sein, das jetzt von heute auf morgen in dein Leben tritt. Ja? Niemand ist immer nur gelassen, außer Buddha oder Dalai Lama kenne ich jetzt oder habe ich noch nie von jemandem gehört, der einfach nur ständig gelassen ist. Aber du kannst es üben. Dazu vorher noch ein paar Worte zu dem, was sich eigentlich in den letzten Jahrzehnten geändert hat. Warum müssen wir darüber reden, wie Gelassenheit gelingen kann? Was ist gesellschaftlich gesehen passiert, warum dieses Thema Gelassenheit auf einmal so gewichtig geworden ist? Ja, so ein wichtiges Thema. Naja, auf jeden Fall hat sich die Rolle der Eltern in den letzten Jahrzehnten markant verändert, das wissen wir. Vor 50 Jahren waren zum Beispiel Kinder ein selbstverständlicher Teil einer Großfamilie. Heute ist Elternschaft eine Option. Das heißt, heute können wir entscheiden in den meisten Fällen, ob wir überhaupt Kinder bekommen und es wird in allen möglichen Formen zusammengelebt. Ja, Großfamilie in dem Sinn gibt es nicht mehr, aber dafür alle anderen Formen von Patchwork-Familien bis zu alleinerziehenden Eltern und so weiter und so fort. Auch in der Arbeitswelt hat sich so einiges geändert. Für Eltern vor allem auch, die sollten am besten immer und flexibel zur Verfügung stehen. Ja? Also das sind schon äußere Faktoren, die sich massiv verändert haben. In den 80er Jahren zum Beispiel hat es auch eine starke Pädagogisierung der Elternrolle gegeben. Ja, das kommt auch noch dazu, diese Pädagogisierung der Elternrolle. Und wenn wir uns das Wort Pädagoge ansehen, das ursprünglich einmal dazu verwendet wurde, also ein Pädagoge war ein Mensch, ein Sklave eigentlich, der die Kinder zur Schule gebracht hat. Ja, es war nicht der, der die Kinder unterrichtet hat. Somit sollten wir uns auch wieder rückbesinnen, was eigentlich der Sinn eines Pädagogen ist. Ein Pädagoge sollte eigentlich die Kinder begleiten und nicht sie ständig formen wollen oder an ihnen ziehen wollen. Erziehung ist da völlig das falsche Wort. Das heißt, wenn wir jetzt eigentlich Eltern pädagogisieren, dann sollten wir uns schon wieder darauf besinnen, dass wir diejenigen sind, die die Kinder begleiten und nicht ständig aus ihnen irgendwelche Projekte machen wollen. Also allgemein gesehen hat sich das Umfeld verändert und es kommt noch von innen heraus der Druck dazu, von den Eltern selbst alles richtig machen zu wollen. Und somit ergeben ganz aktuelle Studien, dass ein Drittel der Eltern sich im Erziehungsalltag oft bis täglich gestresst fühlt. Ja, das ist doch eine enorme Zahl. Ich kenne das natürlich auch aus meinem Alltag mit drei Kindern. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, der Stoff zum Nicht-Gelassen-Sein geht so gut wie nicht aus. Und manchmal stelle ich mir vor, wie ich in einer Science-Fiction-Version von mir selbst aussehen würde. Also ich hätte wahrscheinlich acht Arme, drei Gehirne und einen Akku, der sich niemals leert. Ja, wenn ich dem Fluss nachgeben würde, was alles von mir als Mutter auch verlangt wird, von Taxifahren angefangen, das heißt die Kinder zu diversen Veranstaltungen zu führen, bis Elternabende, Institutionen, Mitarbeit in der Schule und. Ja, also da bräuchte man schon acht Arme, drei Gehirne und einen Akku, der sich niemals leert. Vielleicht auch noch ein Punkt, Freizeitangebote sind natürlich auch mehr geworden. Das heißt, wir neigen ja dazu als Menschen, immer wieder was anderes zu erleben oder uns abzulenken mit diversen Freizeitangeboten, was natürlich auch sehr schön sein kann, aber wenn es zu viel wird, dann kann es belastend werden. Und wie eben erwähnt, der Perfektionsdrang, das Bedürfnis 180% Eltern sein zu wollen und dem einen Kind oder den zwei Kindern, die meistens in Familien sind, das Beste bieten zu wollen. Gut, aber auch bei den Kindern sieht es nicht viel anders aus. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass jedes sechste Kind massiv unter Stress steht. Was antworten die Kinder, wenn man sie fragt, warum sie unter Stress stehen? Sie sagen, sie hätten zu wenig Zeit für das, was ihnen wirklich Spaß macht und sie können haben zu wenig Freiraum, um wirklich glücklich zu sein, ja, um einfach Dinge zu machen, die ihnen Spaß machen, die sie gerne machen. Und somit ist es kein Wunder, dass in der Fachliteratur der letzten 15 Jahre immer wieder vor derselben Falle gewarnt wird. Gehetzte Kinder, Kinder unter Zeitdruck, Kinder leiden unter Managerkrankheit. Ja, was jetzt aber tun? Das wissen wir. Was jetzt tatsächlich tun, damit es besser wird, damit wir zu dieser inneren Gelassenheit finden, damit wir ein entspanntes Familienleben führen können. Ich kann jetzt im Rahmen dieses Vortrages natürlich nur einige Punkte aufzählen und ich möchte drei der wichtigsten oder drei wichtige Punkte rausnehmen. Und zwar wäre das die Selbstregulation. Ohne Selbstregulation werden wir nicht zu einem gelassenen Familienleben finden. Vielleicht kennst du die Aussagen von dir selbst, so wie das schaffe ich noch oder ich reiß mich jetzt einfach zusammen und heute reagiere ich ganz bestimmt ruhig und gelassen, wenn meine Kinder auch toben. Ich bin Gelassenheit in Person und dann klappt's, oh Wunder, doch nicht. Vielleicht hast du manchmal auch das Gefühl, dich noch ein bisschen mehr anstrengen zu müssen, damit es klappt. Ja, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen. Denn wenn du aus dieser Ebene heraus reagierst, dann reagierst du aus der Ebene der Selbstkontrolle heraus. Und dann, wenn du nur aus der Ebene der Selbstkontrolle heraus reagierst, wird dir ein gelassenes, entspanntes Familienleben nicht gelingen. Erfolgreiche Menschen haben zwar eine Riesenportion an Selbstkontrolle, ja, das gehört dazu zum Leben, wenn man erfolgreich sein möchte, was das auch für jeden jetzt bedeutet, aber erfolgreiche Menschen haben auch eine große Portion an Selbstregulation. Das heißt, gib deinem Kind und dir mehr Zeit für Selbstregulation. Umso jünger ein Kind ist, desto abhängiger ist es von Erwachsenen, welche selbstregulativen Möglichkeiten derjenige hat. Das heißt, das junge Kind orientiert sich am Erwachsenen. Umso älter das Kind wird, desto mehr kommt es auch in seine eigenen selbstregulativen Möglichkeiten hinein. Also, Stresszyklus durchbrechen geht schnell zum Beispiel mit Selbstregulation wie tiefer Bauchatmung. Ja. Vielleicht atmest du jetzt gleich mal tief aus und ein. Oder auch mit Achtsamkeitsübungen können wir gut unseren Körper selbst regulieren. Aber das Wichtige kommt jetzt. Es sind vor allem Dinge, die dir gut tun. Das heißt, Dinge, bei denen du auftanken kannst. Das